Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Bettina Köster. Guten Abend.
Aktuell haben wir auf unserer Website eben einen Blog gestartet, eine Blogserie Liebesbriefe aus dem Krieg, in dem wir Liebesbriefe, die in Kriegszeiten verfasst wurden, analysieren und eben damit auch auf den jetzigen Ukraine-Krieg reagieren und auch unsere Solidarität mit der Ukraine dadurch aussprechen wollen.
Sagt die Koblenzer Germanistin Lena Dunkelmann. Sie ist Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Gruß und Kuss. Dort werden Herzensbotschaften gesammelt und archiviert im einzigen Liebesbriefarchiv Deutschlands. Mehr dazu hören Sie am Ende der Sendung. Der Krieg gegen die Ukraine wird uns heute auch beschäftigen. Zum einen wollen wir schauen, warum immer noch Zivilisten so viel Leid tragen müssen, obwohl es rechtlich schon lange besonderen Schutz für sie gibt. Und wir fragen, welche Relevanz sogenannte Ankommensquartiere für Geflüchtete haben. Täglich werden wir mit den Grauen des Krieges gegen die Ukraine konfrontiert. Nachrichten und soziale Netzwerke können den Krieg schon lange zu uns nach Hause bringen. Und wir hören die Geschichten der Geflohenen. Viele Geflüchtete sind unendlich dankbar und froh, dem Grauen entkommen zu sein und im Ausland einen Unterschlupf oder eine längere Bleibemöglichkeit zu bekommen. Zivilisten sind bis heute in den meisten Kriegen die Opfer der Gewalt. Das zeigen auch Studien immer wieder. Und das, obwohl es das humanitäre Völkerrecht gibt und auch die Genfer Konvention aus dem Jahre 1949 den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten festschreibt. Papier ist geduldig, Kriegsgegner im Zweifel oft skrupelloser, als man es sich vorstellen kann. Gewalt in Kriegen ist das Forschungsthema des Historikers Bernd Greiner. Der Schutz von Zivilisten in Kriegen ist auch für ihn ein ganz wichtiges Thema. Katrin Kühn hat mit dem Historiker darüber gesprochen.
Nun, weil wir seit Mitte des 19. Jahrhunderts verschiedene Versuche beobachten, die Gewalt des Krieges einzudämmen und insbesondere Zivilisten zu schützen, das ist das eine. Und auf der anderen Seite müssen wir zugleich die Erfahrung machen, dass all diese Bemühungen, so ehrenwert sie sind, am Ende doch nur bescheidene Erfolge erzielt haben, weil die Dynamik der Kriegsführung ihrerseits dermaßen eskaliert ist, dass immer mehr Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen worden sind, dass ganze Gesellschaften traumatisiert wurden und so weiter.
Sie haben jetzt ja auch viel geforscht zu Gewalt und zu Kriegsverbrechen und auch mit Soldaten Interviews geführt, die solche Verbrechen begangen haben. Warum ist das denn so, dass da nach wie vor oft in Kriegen, also auch seit 1949, viel, viel mehr Zivilisten getötet werden als Soldaten?
Nun, das hat teilweise mit der Entgrenzung des Krieges selbst zu tun, dass man es eben nicht mehr nur in der Formulierung seiner Kriegsziele nicht mehr nur abstellt, darauf gegnerische Heere zu dezimieren, sondern dass man auch wie im Zweiten Weltkrieg gezielt die Demoralisierung von sogenannten Soft Targets, also von Städten, Dörfern, setzt, um den Widerstandswillen einer Gesellschaft zu brechen. Das ist das eine. Und das andere hat mit der technologischen Entwicklung zu tun, dass die eingesetzten Kriegsmittel immer verheerender werden. Also Luftkriegsführung, Artilleriebeschuss und Ähnliches geht mit Konsequenzen einher aufgrund der technologischen Weiterentwicklung von Waffensystemen, die vorher unvorstellbar gewesen sind. Und beides zusammen, die Entgrenzung der Ziele und die Verfügung über Mittel, die wesentlich größeren Schaden anrichten können, erklärt diese immer noch grauenhafte Bilanz.
Sie kennen sich da als Historiker jetzt zurückblickend sehr, sehr aus. Wenn wir jetzt wissen wollen, wie hat es alles angefangen, dass Menschen überhaupt sich dafür eingesetzt haben, Zivilisten zu schützen, unbeteiligte Menschen in Kriegen. Wann ist denn zum ersten Mal jemand auf die Idee gekommen, dass man Unbeteiligte in Kriegen schützen sollte?
Nun ja, die Diskussion über die Grausamkeit von Kriegen hat eine ganz, ganz lange Tradition. Es gibt in der Antike, in Rom und in Athen bereits Kritik an der einen oder anderen Form der Kriegsführung, zum Beispiel wie Caesar germanische Stämme behandelt hat bei seiner Kriegsführung. Aber das waren punktuelle Diskussionen. Das waren Diskussionen, die oft aus politischem Opportunismus geführt worden sind, weil man irgendeinen Feldherrn oder Senator in Misskredit bringen wollte. Und das waren Debatten, die, wie gesagt, punktuell geführt wurden und keine langfristigen Konsequenzen hatten. Zumal auch deshalb, weil nach dem Mittelalter, seit dem frühen Neuzeit, Kriege oft sogenannte Kabinettskriege waren, die sich beschränkt haben auf einen kurzen Zeitraum, bei denen Zivilisten nicht zum Ziel gemacht wurden, wo im Grunde genommen gegnerische Heere oft um symbolische Geländegewinn kämpften und dann war der Krieg vorbei. Da wurden also keine Massen von Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen.
Wann war das denn so, dass aus solchen einzelnen Initiativen und Aktionen etwas, ich sage mal ja, Verbindlicheres wurde, zwischen Staaten auch? Ein Name zum Beispiel scheint ja ziemlich wichtig zu sein, Henri Dunant. Wer ist das denn?
Henri Dunant war ein Genfer Geschäftsmann, der im Sommer 1859 Augenzeuge wurde eines fürchterlichen Gemetzels zwischen Truppen von Österreich auf der einen und Frankreich auf der anderen Seite und der im Nachgang gesagt hat, wir müssen in irgendeiner Form dafür Sorge tragen, dass Verwundete, Gefangene besser geschützt werden. Wir müssen diese Form der Kriegsführung einhegen, eindämmen und dieser Impuls, den Henri Dunant damals gegeben hat, der führte dann auch unter dem Eindruck des amerikanischen Bürgerkrieges, der noch viel grausamer geführt worden ist seit 1861, in verschiedenen Etappen dazu ein, wie wir es heute nennen, humanitäres Völkerrecht zu verabschieden. Es ging um den Schutz von Gefangenen, die Pflege von Verwundeten und Kranken. Es ging um das Verbot bestimmter Kriegsmittel, also beispielsweise Dum-Dum-Geschosse. Es ging um den Schutz von Zivilisten und um das Verbot, unverteidigte Dörfer oder Städte anzugreifen. Das war der Ursprung. Eine unmittelbare Reaktion auf sich allmählich entgrenzende Kriege, auf immer brutaler geführte Kriege, die dann um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert dazu beigetragen haben, dass die Haager Landkriegsordnung verabschiedet wurde, die ersten Genfer Konventionen, wo alle diese Ideen nochmal ausbuchstabiert, präzisiert wurden und wo eine internationale Friedensbewegung und auch der organisierte Pazifismus dahinter standen, die gesagt haben, das ist unsere Aufgabe, diese diabolische Form von Kriegsführung einzudämmen, einzugrenzen.
Und wenn wir jetzt uns diese ganzen Abkommen einmal anschauen, dann fällt einem ja auf, Zivilisten, das war da offiziell noch gar nicht so verankert. Das kam erst später dazu, wirklich in den Genfer Konventionen 1949. Warum fand das erst da seinen Platz?
Nun, das ist kein Zufall. Das hat unmittelbar mit dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges zu tun. Im Zweiten Weltkrieg wurden zum ersten Mal nicht nur durch Zufall oder aus Versehen, sondern systematisch Zivilisten zu einem Kriegsziel erklärt. Entweder um die Moral einer Bevölkerung zu brechen, um den Gegner zu demotivieren oder aber um den Krieg auf möglichst schnelle Weise zu beenden. Flächenbombardierung bis hin zum Einsatz von Atombomben gegen Hiroshima und Nagasaki, beides unverteidigte Städte. Und im Zweiten Weltkrieg beobachten wir auch zum ersten Mal, dass die Zahl der getöteten Zivilisten wesentlich höher war als die Zahl der getöteten Soldaten. Eine verheerende Bilanz, um ein Vielfaches war die Zahl der getöteten Zivilisten höher. Und unter diesem Eindruck hat man gesagt, wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese Unbeteiligten nicht in dieser Form weiterhin zu Kriegszielen gemacht werden, wie wir das im Zweiten Weltkrieg hatten erleben müssen.
Was war das für eine Stimmung dann 1949? Was ist die Vision dieses Vertragswerks?
Die Vision des Vertragswerkes war, Kriege einzuhegen, Gewalt zu begrenzen und den kämpfenden Parteien bestimmte Regeln aufzuerlegen. Insbesondere die Regel, dass man mit Zivilisten nicht machen kann, was man will. Dass man keine unverteidigten Städte bombardieren darf. Dass man Sorge dafür zu tragen hat, dass Zivilisten aus umkämpften Gebieten evakuiert werden. Und dass man nicht umstandslos zum der Flächenbombardierung greift. Das war das Ziel. Einhegen, eingrenzen, Schaden begrenzen. Das war die Norm und eine nach wie vor verbindliche Norm. auf die wir nicht verzichten können, obwohl die Ergebnisse teilweise ernüchternd sind.
Und von dem, was Sie wissen, haben diejenigen damals daran geglaubt?
Nun ja, die Unterzeichner, die Urheber dieser Konvention waren ja nicht naiv. Aber andererseits haben sie zu bedenken gegeben, was ist denn die Alternative? Es einfach so fortlaufen zu lassen wie bisher, das kann es nicht sein. Das Bemühen, etwas auf den Weg zu bringen, was diese Welt in Teilen besser macht, wird ja nicht dadurch dementiert, dass es nicht immer gelingt. Man muss es probieren, man hat keine Alternative vor dem Hintergrund dessen, was man im 20. Jahrhundert an Kriegen erlebt hat.
Was mich persönlich noch interessiert, wenn Sie jetzt auch so viel wissen, auch so viel, was da schon angeschoben wurde, können Sie dem Ganzen jetzt so ruhig zuschauen eigentlich aktuell?
Das ist schwer. Das ist insbesondere deshalb schwer, weil man eine teilweise, ich will es mal zurückhaltend formulieren, völlig unbedarfte Diskussion erlebt, wie Friedensaktivisten auf einmal denunziert werden als fünfte Kolonne Putins oder dass in großen, einflussreichen Publikationen die Rede ist von einem Lumpenpazifismus. Das lässt einem nicht unberührt, ganz davon abgesehen, dass die Art der Kriegsführung, mit der Putin die Ukraine überzieht, ja für sich genommen, Tag für Tag, Stunde für Stunde, einen an den Rand der Verzweiflung bringen kann. Nein, unberührt ist etwas anderes. Da kann man nicht unberührt bleiben.
Die Lage ist komplex und brutal, die Diskussion manchmal einfach, ja?
Ja, und offenbar gibt es eine Neigung, die Diskussion immer mehr zu simplifizieren und zu vereinfachen, je komplexer die Lage ist, weil man mit dieser Komplexität nicht zurechtkommt und glaubt, mit einfachen Antworten schnelle Lösungen zu finden. Das ist natürlich ein Irrglaube.
Ein Hintergrundgespräch von Katrin Kühn mit dem Historiker Bernd Greiner über die Relevanz des Schutzes für Zivilpersonen in Kriegen. Hunderttausende ukrainische Geflüchtete haben oft strapaziöse Bus-, Zug- oder Autoreisen hinter sich, wenn sie nach Deutschland kommen. Auch wenn die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sehr groß ist, so muss doch in jeder Kommune immer wieder genau geschaut werden, welche Unterstützung ist jetzt besonders notwendig und welche Räumlichkeiten stehen überhaupt zur Verfügung. Das war schon 2015 so, als viele arabische Geflüchtete über die Grenzen nach Deutschland kamen. Viele der Geflüchteten aus dieser Zeit haben in ostdeutschen Plattenbausiedlungen eine Wohnung gefunden. Quartiere, die man eigentlich schon aufgegeben hatte, weil da über Jahre die Menschen weggezogen sind. Werden diese Siedlungen nun zu Ankommensquartieren für Migranten? Und sind sie überhaupt dafür geeignet? Ein Projekt verschiedener Forschungsinstitute, das jetzt kurz vor dem Abschluss steht, hat das über mehrere Jahre in drei ostdeutschen Großwohnsiedlungen untersucht. Josephine Schulz über die Ergebnisse.
Die Baustelle von Halle Neustadt wurde zu einem Symbol des modernen industriellen Wohnungsbaus. In den Wohnkomplexzentren entwickelt sich das sozialistische Gemeinschaftsleben.
Ein Auszug aus einem Imagefilm der DDR von 1975 über die Hallenser Neustadt. Sie wurde als eigenständige Stadt für die Chemiearbeiter geplant und war in Ostdeutschland die größte Wohnsiedlung außerhalb von Berlin. Aber nach der Wende erlebte die Plattenbaustadt, wie viele andere in Ostdeutschland, einen massiven Bevölkerungsschwund. Die Politik sah keine Zukunft für die Siedlungen und reagierte im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost mit großflächigem Abriss. Matthias Bernd vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung.
Seit den frühen 2000ern sind diese Siedlungen auch immer mehr gekennzeichnet gewesen durch den Zuzug von Transferleistungsempfängerinnen. also durch eine Verdrängung von Hartz-IV-Haushalten in genau diese Gebiete.
Und ab 2015 kamen dann in hoher Zahl Geflüchtete in die Großwohnsiedlungen. Für diese Stadtteile war das eine ganz neue Entwicklung. Stadt- und Migrationsforscher verschiedener Institute haben sich deshalb mit der Frage beschäftigt, ob diese Plattensiedlungen nun zu Ankunftsquartieren werden. Neben dem südlichen Teil von Halle-Neustadt haben sie sich den Stadtteil Sandow in Cottbus und die Viertel Müßerholz und Neuzippendorf am Rand von Schwerin angesehen. Nihat El-Kayed ist für das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität am Projekt beteiligt.
In Bezug auf Geflüchtete interessiert uns, finden die dort Strukturen, die es ihnen einfach machen, an verschiedene Ressourcen zu kommen. Also Wohnung ist eine, das andere sind aber zum Beispiel Kitaplätze, Bildung. Wie ist das mit Beratung? Also gibt es da vielleicht auch schon Personal, das mehrsprachig ist?
Um die These der Ankunftsquartiere gibt es in der Stadt- und Migrationsforschung eine längere Debatte. Die Grundlage legte 2011 der Kanadier Doug Saunders mit seinem Buch Arrival Cities. Er beschrieb weltweit Ankunftsquartiere in Metropolen. Solche Stadtteile mit hohem Migrationsanteil seien keine Ghettos, sondern vielmehr Sprungbretter für Integration und Ankunft in der neuen Gesellschaft. Mit Blick auf Deutschland führt Matthias Berndt aus.
Also innenstadtnahe Quartiere in Westdeutschland, wie die Dortmunder Nordstadt, wie Berlin-Neukölln. Und was diese Quartiere kennzeichnet, ist, dass sie eine sehr lange Migrationsgeschichte haben seit den 60er, 70er Jahren. Und weil es diese Netzwerke dort gab und diese Unterstützungsnetzwerke, sind diese Gebiete weiterhin auch attraktiv für neue Migrationswellen.
Auf die Plattenbausiedlungen in Ostdeutschland trifft das alles nicht zu. Aber warum sind dann überhaupt so viele Geflüchtete in genau diese Viertel gekommen? Den Forschenden zufolge liegen die Gründe in Wohnungsmarktmechanismen und staatlichen Regulierungen. Dazu gehört die Wohnsitzauflage, die Geflüchteten zum Beispiel verbietet, in ein anderes Bundesland zu ziehen.
Dann ist es zum einen so, dass es schon eine Bewegung gibt, aus kleineren Landkreisen in die Mittel- und Großstädte zu ziehen, innerhalb der Bundesländer, weil das kann man ja. Und weil sich dann auch da Netzwerke schon verdichten. Also das ist zumindest das, was wir in Datenauswertungen schon sehen, dass es oft schon Kontakte gibt,
sagt Nihat El-Kayed. Außerdem reichen die Sätze, die das Jobcenter für die Unterkunft zahlt, für Wohnungen in den Innenstädten oft nicht aus. Matthias Berndt verweist auf spezielle Eigentümerstrukturen in den Großwohnsiedlungen. Kommunale Wohnungsgesellschaften haben dort meist mehr verfügbare Wohnungen als in der Innenstadt. Nach der Wende haben auch Finanzinvestoren große Wohnungsbestände in den Plattenbauten aufgekauft.
Da reden wir also über Firmen wie Vonovia, Deutsche Wohnen, die eben häufig mit einem sogenannten, Planer haben das als Hartz-IV-Geschäftsmodell bezeichnet, vermieten. Zusammen wirken eben diese staatlichen Regulative und die Veränderung von Anbieterstrukturen auf dem Wohnungsmarkt, wie eine, ich habe das mal in einem Aufsatz, Segregationsmaschine genannt.
Cottbus-Sandow war eines der Hauptzuzugsgebiete in Brandenburg. Es sprach sich unter den Geflüchteten herum, dass es dort freie, günstige Wohnungen gebe. Stefanie Kaigusus ist in der Cottbuser Verwaltung für Integration und Bildung zuständig. Sie erzählt:
Wir hatten Momente, wo in einem Monat 40 Kinder im Kindergartenalter mit ihren Familien hergezogen sind, 30 Kinder im Grundschulalter, und das ging über mehrere Monate. Also das war die absolute Überforderung.
Auf einmal wurden Kita und Schulplätze in großer Zahl gebraucht. Also genau die Infrastruktur, die in den Großwohnsiedlungen wegen Überalterung und Wegzug rückgebaut wurde. Und dazu kommt, dass besonders diese Kommunen finanziell klamm sind. In Cottbus, so erzählt Stefanie Kaigusus, gab es erst Geld von der Landesregierung, etwa für Bildungsprogramme, nachdem es zu Ausschreitungen gekommen war, die bundesweit für Schlagzeilen sorgten. Eine neue Schule fehlt in Sandow bis heute. Das sei auch mit Blick auf die neu ankommenden Ukrainer ein großes Problem.
Wir haben in Sandow eine sehr hohe Kinderarmut. Also über 50% und bei den migrantischen Kindern über 80%. Und das ist tatsächlich vermutlich auch einer der Nachwirkungen, dass wir da nicht schnell genug nachsteuern konnten, die herkunftsbedingten Bildungsbenachteiligungen nicht ausgleichen konnten.
Auch baulich haben die Plattenbausiedlungen einige Nachteile, die eine schnelle Reaktion auf die neuen Bedürfnisse schwierig machen. Für Beratungseinrichtungen, Kitas oder Schulen fehlen häufig schlicht die Räume. Katja Friedrich vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung hat mit ihren Kollegen die Quartiere analysiert.
Also das Besondere von vornherein, man hat diese Wohnscheiben oder Wohntürme und da ist in der Regel auch ausschließlich Wohnen. Genauso wie eben von vornherein alle besondere Funktionen, wie eben auch Schulen, Kitas, Kaufhallen, alles war in einem extra kleinen Baukörper. Was heute ein bisschen ungünstig ist, da ausgerechnet diese Sonderbauten frühzeitig zurückgebaut wurden.
Die Migrationsforscher von der Humboldt-Universität haben unter den Geflüchteten Befragungen durchgeführt und wollten wissen, wie sie die Quartiere wahrnehmen. Als positiv wurde immer betont, dort endlich eine eigene Wohnung gefunden zu haben. Auch die Grünflächen und die typisch für ostdeutsche Städte relativ gute Straßenbahnanbindung wurden gelobt. Aber es gibt auch die andere Seite. Nihat El-Kayed.
Zum einen, sie oft das Gefühl haben, sie fallen sehr auf in dem Viertel und sozusagen die Angst vor Angriffen ist auch immer da. Und da gibt es auch immer konkrete Beispiele, dass ihnen irgendwie Hundekot vor die Tür gelegt wurde oder irgendwie der Kinderwagen beschmutzt wurde.
Auch Stefanie Kaigusus berichtet von Konflikten in der Nachbarschaft. Mittlerweile sei mehr Ruhe eingekehrt. Mit Quartiersläufern habe man versucht, bei Konflikten zu vermitteln.
Wo ich jetzt nicht weiß, ob die weg sind oder ob die einfach nicht mehr laut artikuliert werden.
Die baulichen Voraussetzungen der Großwohnsiedlungen sind für das Miteinander auch nicht unbedingt förderlich. Architekturforscherin Katja Friedrich.
Was wirklich zu wünschen übrig lässt, sind die Räume für Begegnungen. Also es gibt relativ wenig Möglichkeiten, die anderen kennenzulernen, sich zu treffen und was gemeinsam zu machen.
Das ursprüngliche städtebauliche Konzept der DDR bestand darin, die Versorgung und das soziale Leben in Stadtteilzentren zu bündeln. Aber gerade diese Strukturen sind dem Abriss zum Opfer gefallen. Ein wichtiger Punkt, wenn es um das Ankommen in einer neuen Gesellschaft geht, ist die Integration in den Arbeitsmarkt. In der Theorie der Ankommensquartiere spielt dabei die lokale ethnische Ökonomie eine wichtige Rolle. Zwar gibt es auch in den Großwohnsiedlungen mittlerweile ein paar arabische Lebensmittelläden oder Imbisse, aber
selbst wenn es jetzt diese möglichen neuen Geschäftseröffnungen geben könnte, es baulich eben nicht so selbstverständlich ist, wo die überhaupt hin können.
Die Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung empfehlen deshalb mehr Flexibilität in den Plattenbauten. In den Erdgeschossen auch andere Nutzungen als Wohnen zum Beispiel. Für alle Beteiligten ist klar, die Plattenbausiedlungen haben sich de facto zu Ankunftsquartieren entwickelt. Ob die Geflüchteten dauerhaft bleiben werden, sei aber eine offene Frage. Nihat El-Kayed meint,
es gibt ein paar Anzeichen, dass es schon so Pfadabhängigkeiten etabliert, dass Leute schon so in der Stadt oder in der Region bleiben, in der sie erstmal so angekommen sind. Wie definitiv das ist oder ob dann eben einfach die Elterngeneration dort wohnen bleibt und die Kinder ziehen dann halt einfach weiter. Ist eine offene Frage.
Aber selbst wenn Menschen wegziehen, werden neue Geflüchtete, wie jetzt die Ukrainer, wieder in diesen Vierteln landen, ist sich Matthias Berndt sicher. Das müsse man erstmal so akzeptieren und auf die Eigenarten dieser neuen Ankunftsquartiere reagieren.
Ich würde nicht sagen, dass man versuchen soll, Neukölln in den Großwohnsiedlungen zu kopieren, weil das nicht klappen kann.
Von Warnungen, dass sich durch die Segregation problematische Ghettos oder Parallelgesellschaften, wie etwa in den Pariser Banlieues, entwickeln, halten die Forscher wenig. Auch nicht von der These, dass eine forcierte soziale Mischung in diesen Quartieren Benachteiligungen reduzieren würde.
Uns ist auch die Frage, was das wirklich armen Haushalten hilft, wenn sie also Tür an Tür mit einem Professor wohnen. Untersuchungen aus Großbritannien und Niederlanden sind da sehr, sehr skeptisch. Also die sagen, dass räumliche Nähe nicht zwangsläufig zu Interaktion führt.
Auch Migrationsforscherin El-Kayed möchte nicht von Parallelgesellschaften sprechen.
Da gibt es hohe Anteile sozialer Benachteiligung. Das heißt, man redet eigentlich erstmal sozusagen von der Ressourcenknappheit, die dort existiert.
Diese Benachteiligungen gilt es auszugleichen, meinen die Wissenschaftler. Durch mehr Investitionen und Infrastruktur. Ein breites Beratungsangebot, das auf migrantische Bedürfnisse zugeschnitten ist. Bildungseinrichtungen, Gewerbestrukturen und gute Verkehrsanbindung. Anders als in den klassischen Ankunftsquartieren kommt dem Staat dabei die zentrale Rolle zu, weil man sich eben nicht auf jahrzehntelang gewachsene ethnische Netzwerke verlassen könne. Damit all das wirklich ins Laufen kommt, meint Katja Friedrich, brauche es politische Klarheit über die Zukunft der Quartiere. In Einzelfällen könne Rückbau angebracht sein, aber grundsätzlich.
Wenn man sich immer fragt, sind die überhaupt schön und will da überhaupt noch jemand? Also man müsste wirklich mal sagen, so jetzt ist Schluss, wir behalten sie. Auch in Anbetracht der aktuellen Baukosten und energetischen Problematik wäre es dumm, diese Wohnungen jetzt abzureißen. Das ist also ökonomischer und ökologischer Quatsch.
Josephine Schulz über die Möglichkeiten, ostdeutsche Großwohnsiedlungen gut für Migranten nutzen zu können. Ein Forschungsprojekt hat dazu entsprechende Ideen geliefert. Die einen haben Schwierigkeiten, sich auf die Sommerzeit einzustellen und tragen die gestohlene Stunde als kleines lästiges Päckchen mit durch den Alltag. Die anderen befällt jeden Montag aufs Neue der sogenannte Montagsblues. Also nicht so richtig in die Gänge kommen und zu lange im Motivationsloch hängen bleiben. All das ist normal, das zeigen Studien aus der Soziologie, denn wir Menschen haben unterschiedliche Rhythmen und brauchen auch Rhythmen, um gut durch den Tag zu kommen. Genauso wie für die Gesellschaft regelmäßig wiederkehrende Ereignisse eine Art Kitt für das Zusammenleben ist. Mehr hören Sie jetzt von Annegret Faber.
Eine Gesellschaft, das sind Tausende, Millionen Menschen. Jeder hat seinen eigenen Rhythmus. Aber zusammen wirken sie oft wie eine wogende Masse. Der Soziologe Günter Voss befasst sich mit dem Thema Arbeit und Gesellschaft und sagt, unser Leben ist durchzogen von Rhythmen, ob man will oder nicht.
Die Frage, ob man die Rhythmen einfach abstellen kann oder so, da kann ich als Soziologe nur drüber lachen, weil das nicht geht.
Es gibt große und kleine Rhythmen. Von den Bundestagswahlen alle 4 Jahre oder immer wiederkehrenden Jahreszeiten, den Abläufen im Alltag. Oft geben Rhythmen uns Halt. Günter Voss beobachtet, was passiert, wenn sie durch Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Trennung wegbrechen.
Das ist anstrengend, das kann die Menschen krank machen. Und sie müssen gucken, dass sie wieder Rhythmen entwickeln, tatsächlich autonom entwickeln, mit denen sie zurechtkommen. Ja, so.
Hinzu kommt bei allen der innere, biologische Rhythmus mit einer Länge von ca. 24 Stunden. Er hat großen Einfluss auf unsere Organe. Schichtarbeit wurde von der WHO als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Auch beim Blick auf die Woche gibt es solche Brüche zwischen aktiven und Ruhephasen, und zwar durch das Wochenende.
Der Montagsblues oder im Englischen wird er meistens als Blue Monday-Effekt benannt. Da geht es im Wesentlichen eigentlich darum, dass der Montag im Wohlbefinden sozusagen immer schlechter abschneidet als die anderen Tage der Woche.
Oliver Weigelt forscht an der Fakultät für Lebenswissenschaften der Leipziger Universität. Sein Forschungsschwerpunkt ist die 7-Tage-Woche. In einer Studie untersuchte er den Übergang vom Wochenende auf den Montag und da im Speziellen den Montagsblues.
1, 2, 3, 4! Montag! Scheiße!
Der Psychologe arbeitete mit 87 Probanden. Per Tagebucheintrag gaben sie an, wie sie sich fühlen. Es zeigte sich, am Wochenende waren die Menschen deutlich erholter als in der Woche, aber...
Zumindest in unserer Stichprobe ist es den meisten Leuten im Schnitt nicht gelungen, dann noch recht viel von ihrem Erholungspolster in den Montag mit reinzunehmen.
Der Wochenanfang. Oft war er begleitet von schlechter Laune und Schlappheit. Die Euphorie des Wochenendes, die deutlich messbar war, verschwand. Allerdings zeigte sich der Montagsblues nur bei 2/3 der Probanden. Weigerts Vermutung, es liegt am Chronotyp. Das heißt, ob man eine Eule oder eine Lerche ist. Letztere kommen mit dem frühen Aufstehen besser zurecht. Eulen hingegen müssen sich rekalibrieren, wie es Weigelt nennt. Und zwar von ihrem natürlichen Rhythmus hin zum sozial-beruflichen.
Also man spricht da auch von einem Social Jetlag oder Social Sleep Lag. Dass man im Prinzip eigentlich eben dann immer am Montag auch so das Gefühl hat, dass man im Prinzip die Zeitzone gewechselt hat.
Im Rahmen seiner Studien stieß Weigelt auf ein Experiment, das in den 1930er Jahren in der Sowjetunion gemacht wurde. Damals versuchte die Regierung, einen neuen Wochenrhythmus einzuführen. Statt 7 Tagen eine 5-Tage-Woche.
Hat das versucht, so einzustellen, dass die Maschinen nie stillstehen. Und dann hat man die Leute in so 5 Schichten eingeteilt, sodass immer nur 20% der Bevölkerung zur gleichen Zeit Wochenende hatten, jeweils an einem anderen Tag in der Woche. Also das hat auch ganz, ganz große Probleme hervorgerufen, hat sich auch nicht durchgesetzt.
Die Arbeiter sollten einen Tag frei haben und 4 arbeiten. Der Rhythmus dieser Menschen änderte sich ständig, ähnlich eines Schichtarbeiters. Jeder und jede musste einen eigenen Rhythmus halten. Das fiel ihnen so schwer, dass der Versuch bald abgebrochen wurde. Und ein weiterer Effekt zeigte sich.
Also es hat sich relativ schnell dann schon nach einem halben Jahr gezeigt, dass halt das ein Riesenproblem für die Arbeitsmoral war auch. Das hat halt auch durch diese Desynchronisation sehr stark gelitten.
Also durch das ständige Neuanpassen. Die These deshalb, aus dem Rhythmus kommen, nimmt auch die Lust am Arbeiten. Auch das spielt eine Rolle beim Montagsblues. Soziologe Günther Voss bringt eine weitere Ebene ins Spiel. Etwas, das aus gemeinsamen Rhythmen entsteht. Resonanz. Voss nennt es Harmonie.
Das ist ein Plädoyer für durchaus unterschiedliche Rhythmen, unterschiedliche Lebensformen, die aber harmonieren können. Der Begriff Harmonie sagt nicht, dass alle den gleichen Rhythmus vollziehen. Auch moderne Musik sieht nicht so aus, dass alle immer bum 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 machen, sondern das ist ein komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Rhythmen.
Günther Voss verweist auf den Jenaer Soziologen Hartmut Rosa. In seinen 10 Thesen wieder der Steigerungslogik der Moderne schreibt Rosa:
Anerkennungserfahrungen sind in der Regel Resonanzerfahrungen. Es gibt aber Resonanzerfahrungen, die über intersubjektive Beziehungen hinausgehen. Moderne Subjekte suchen nach und geraten in Resonanz bei der Arbeit, in der Natur, in der Kunst, in der Religion.
Damit das passieren kann, ist zumindest zeitweise ein Kontakt nötig mit einer gemeinsamen Richtung, einem gemeinsamen Rhythmus. Denn Resonanz kann nur durch Rhythmen entstehen. Im Idealfall schwingt es sich dann quasi so gut miteinander, dass neue Energien entstehen. Erleben Menschen das nicht, schlittern sie, laut Hartmut Rosa, in Depressionen, Burnout, Entfremdung. Mit Blick auf den Montagsblues lässt sich also sagen, der Wechsel vom Sonntag auf den Montag ist stellvertretend für etwas sehr Tiefgreifendes, nämlich für genau die Irritation, die immer dann entsteht, wenn für uns Menschen eigentlich wichtige Rhythmen aus dem Takt kommen.
Annegret Faber über die Rhythmen der Gesellschaft und den Montagsblues. Ich schicke Ihnen das Höchste und das Tiefste, eine Hymne und einen Schweinestall. Liebe verbindet alles. So schrieb Goethe an seine enge Freundin Charlotte von Stein am 1. Mai 1780. Liebesbriefe von prominenten Künstlern und Literaten sind schon ausgiebig wissenschaftlich erforscht worden. Ganz anders ist es bei den Briefwechseln im Zeichen der Liebe bei jedermann oder jeder Frau. Also Menschen wie Sie und ich. Wann und wie kleiden wir unsere Liebe in Worte? Genau das untersucht das Koblenzer Liebesbriefarchiv. Gruß und Kuss nennt sich das dortige Forschungsprojekt. Wissenschaftlerinnen und Bürgerinnen sichten und digitalisieren private Liebesbriefe, die ihnen von ganz unterschiedlichen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Dörte Hinrichs nimmt uns jetzt mit in die Welt der Liebesbriefe.
Sie werden sehnsüchtig erwartet. Zeilen inniger Zuneigung des geliebten Menschen.
Im Juli. An meine Liebste in der fernen Heimat. Mit einem Meeresgruß leg ich mich schlafen. Ich spüre deinen Atem, deinen Arm so weich. Denn deine Liebe ist mein stärkster Hafen. Und nur in deinen Armen bin ich reich. Von Herzen dein.
So endet ein längerer Liebesbrief, der 1971 vermutlich das Herz der Empfängerin höher schlagen ließ und der über Jahrzehnte vielleicht tief unten in einer Schublade lag, bis er wieder auf die Reise geschickt wurde. Diesmal, um der Forschung einen Liebesdienst zu erweisen. Neuer Adressat: das Liebesbriefarchiv der Universität Koblenz-Landau. Die Idee dazu hatte 1997 die Sprachwissenschaftlerin Professor Eva Wiss.
Da habe ich eine Initiative gestartet in der Schweiz, also in Zeitungen und Medien nach Briefen gesucht und habe dann relativ rasch eine sehr große Anzahl Briefe auf dem Tisch gehabt. Also innerhalb von 6 Monaten waren dann schon 2.500 Briefe da.
Das wird der Grundstock des Liebesbriefarchivs, der 2013 mit Eva Wiss von der Schweiz an die Uni Koblenz umzieht.
Der Grund, weswegen ich diese Briefe gesammelt habe, ist die Entdeckung eigentlich einer Forschungslücke im Bereich der Sprachwissenschaft. Ich habe gesehen, dass Liebesbriefe bisher in sprachwissenschaftlichen Kontexten kaum untersucht wurden und wenn überhaupt auch nie mit authentischem Material. Deshalb hat es mich bewogen, dieses Liebesbriefarchiv zu gründen.
Es ist deutschlandweit das einzige Archiv seiner Art. Über 25.000 Briefe aus 52 Ländern lagern inzwischen hier, gespendet von Privatpersonen aus verschiedenen sozialen Schichten. Allesamt Zeugnisse, die die Liebeskultur, Alltagsgeschichte und Sprachwirklichkeit ihrer Zeit widerspiegeln. Der älteste Liebesbrief ist aus dem Jahr 1715, der jüngste von 2021, eine WhatsApp-Nachricht. Die Medien der Liebeskommunikation haben sich über die Jahrhunderte gewandelt. Vom klassischen Brief über Postkarte, Telegramm und Fax bis zur E-Mail und zum Graffiti. Auch sogenannte Kopfkissenzettel sind darunter, die sich Paare im Alltag schreiben, wenn lange Liebesbriefe eher die Ausnahme geworden sind.
Von mir war nur ein Socken hier. Also nahm ich 2 von dir.
Als Liebesbriefspende ist alles willkommen, was die EinsenderInnen als Liebesbrief ansehen. Doch was bewegt die Menschen eigentlich, diese sehr persönlichen Aufzeichnungen, die teilweise auch von Eltern, Großeltern oder noch älteren Vorfahren stammen, in fremde Hände zu geben?
Eine Frau hat beispielsweise davon geschrieben, sie würde uns ihre Briefe aus allen Beziehungen zukommen lassen. Das sei für sie wie eine Organspende, die sie macht. Und das zeigt ja auch den Wert dieser Briefe für diese einzelne Person.
In den Anschreiben, die uns zugesendet werden, wird meistens auch darüber geschrieben, dass man Angst hat, dass die nächste Generation beispielsweise die Briefe nicht mehr aufhebt.
Ergänzt Professor Birte Genau-Franquet vom Institut für Germanistik und geschäftsführende Leiterin des Koblenzer Liebesbriefarchivs. Sie und ihr Team sind sich des Vertrauens und der Verantwortung durchaus bewusst, dass ihnen durch diese sehr persönlichen Briefspenden entgegengebracht wird. Ich treffe sie dort, wo die Schätze verwahrt werden, in der Universitätsbibliothek. Vorbei an langen Bücherregalreihen geht es in ein winziges Büro, wo die neueste Liebesbriefpost liegt. Einige ungeöffnete Päckchen liegen hier, die noch einen langen Weg vor sich haben bis zu ihrer wissenschaftlichen Erschließung. Birte Genau-Franquet zückt den Schlüssel zu einem grauen Schrank.
Und hier lagern im Moment die Briefe, die neu reingekommen sind und die quasi bereit sind zum Scannen.
Man sieht hier eine schöne grüne Schatulle.
Genau, die können wir einmal rausnehmen. Das ist ein Konvolut, das haben wir letztes Jahr bekommen. Und das liegt noch hier, weil das noch gesichtet werden muss, einmal komplett. Also man sieht ja, die Briefe sind hier zusammengefasst worden mit einer Schleife, also in Päckchen verpackt. Und im Scanvorgang wird dann quasi einmal alles komplett durchgeschaut und dann sortiert und dann erst aufgenommen. Es handelt sich hierbei um teilweise auch Feldpost aus dem Zweiten Weltkrieg.
Und alles in Sütterlin-Schrift noch, oder?
Ja, das meiste, ja. Genau.
Und jetzt kommt ein schöner Kasten, blau, mit einer roten Rose drauf.
Genau, also wir bekommen sehr häufig die Schatullenkästchen, wo die Leute selber, also ihre Briefe auch immer verwahrt haben. Und die geben sie meistens auch mit ab.
Liebe lässt sich nicht nur in Worte fassen, auch die Sinne wollen angeregt werden. Viele gemalte Herzchen sind zu sehen, auch kunstvolle Scherenschnitte oder Lavendelblüten sind einigen Liebesbriefen beigelegt. Sie gehen als erstes durch die Hände von Carla Krohn, die für ihre Erfassung zuständig ist.
Die Briefe werden gescannt und damit auch gleich erschlossen, das Datum, der Ort, hat es ein Kuvert, hat kein Kuvert, gibt es zu dem Brief noch Begleitmaterialien, also wurden im Briefumschlag noch andere Sachen mitgeschickt, das wird alles erfasst und ich kann wirklich sagen, wir haben alle Altersstufen dabei, die irgendwie schreiben können. Von Schülerbriefen wirklich ganz niedliche, die noch mit vielen Rechtschreibfehlern gerade mal 4 Wörter im Satz zusammenkriegen, bis zu Rentnern, Kursch hatten. Wir haben sogar Briefe von Leuten, die ihren verstorbenen Ehemännern oder Frauen in Brief schreiben, einfach um das nochmal so zu verarbeiten. Also es ist bunt gemischt.
Zu jeder Briefspende gehört ein Vertrag zur Abtretung der Rechte für die wissenschaftliche Nutzung, der auch den Schutz der persönlichen Daten garantiert. Auf Wunsch können die Originale, nachdem sie eingescannt wurden, auch wieder zurückgeschickt werden, meistens an die Spenderinnen. Denn es sind überwiegend Frauen, die die Liebesbotschaften ihrer Männer dem Koblenzer Liebesbriefarchiv überlassen.
Was uns dazu gebracht hat, eine Theorie, die bereits in der psychoanalytischen Feld schon thematisiert wurde, die Theorie, dass eben Liebesbriefe eigentlich eine männliche Gattung sind, ein bisschen näher uns anzuschauen.
So Eva Wies. Die Sprache der Liebesbriefe wandelt sich mit der Zeit. Viele der gespendeten Briefe stammen aus dem Bürgertum des 19. Jahrhunderts. In flammenden Worten das Herz der Liebsten zu erobern, war damals nicht unbedingt der Grund, warum Männer zu Feder und Tinte griffen. So lagern im Koblenzer Liebesbriefarchiv viele Brautbriefe, die auch im Familienkreis vorgelesen wurden. Sie zielten auf eine Verlobung ab und waren an die künftigen Schwiegereltern gerichtet. So wie dieser Brief von 1887.
Geehrter Herr, ich habe das Glück gehabt, Ihr Fräulein Tochter Clara kennenzulernen und wünsche, dass dieselbe meine Gattin werde, welches ebenso der Wunsch Claras ist. Aus diesem Grunde erlaube ich mir hiermit, an Sie wie an Ihre werte Frau Gemahlin die Bitte zu richten, zu dieser geplanten Verbindung Ihre Zustimmung zu geben. Ich befinde mich in unabhängiger Stellung und meine Verhältnisse gestatten mir, eine Frau und Familie anständig zu erhalten. Was Sie sonst über meine Person interessieren sollte, wird Ihnen wohl durch Clara mitgeteilt werden. Mit der Bitte um umgehenden freundlichen Bescheid und dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung bin ich Ihr Ergebener Josef Mandich, Lithograf.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, beobachtet Eva Wies, wird die Sprache der Liebesbriefe direkter und erotischer.
Vor allem haben wir auch reichlich Material, das zeigt, dass da auch Frauen relativ offen ihre Gefühle und auch ihr Begehren zum Ausdruck bringen, was dann in den 30er Jahren und auch nach dem Krieg wieder verschwindet. Erst eigentlich in den 60er, 70er Jahren gibt es wieder klarere und deutlichere Zeichen, in denen die körperliche Anziehung auch zum Ausdruck gebracht wird in den Briefen.
Dabei geht die Zahl der gespendeten Liebesbriefe aus dieser Zeit zurück. Für viele wird das Telefon zum heißen Draht, um die Distanz zwischen den LiebespartnerInnen zu überbrücken. Als es dann am Ende des 20. Jahrhunderts möglich wird, E-Mails zu schreiben, boomt die Korrespondenz wieder. Leserlich am PC getippt, erreichen sie in Millisekunden die geliebte Person. Doch wo werden sie nun aufbewahrt, die vielen tausend Liebesbotschaften? Birte Genau-Franket schließt mehrere Türen in der Koblenzer Universitätsbibliothek auf.
Genau, man sieht hier schon die verdickte Tür und hört schon das Rauschen der Lüftung.
Denn die Liebesbriefe müssen gut konserviert werden.
Genau, also hier lagern ja auch nicht nur die Liebesbriefe, aber hier ist eine extra Klimaanlage drin, wie das üblich ist im Magazin. Und die Liebesbriefe, das sehen Sie gleich, sind auch alle in Archivkartons und säurebeständigen Mappen archiviert. Dann gehen wir mal durch.
Genau.
Und das ist das Liebesbriefarchiv. Man sieht, wir haben noch sehr viel Platz, zum Glück. Ich hole einfach mal einen raus.
Gedruckte und auch handgeschriebene.
Genau, wir haben beides.
Und auch hübsche Anreden. Ich habe gerade gelesen, liebstes Herzkäferchen.
Ja, und auch allerliebst steht meist mit davor.
Das Koblenzer Liebesbriefarchiv ist auch eine Fundgrube für die Vielfalt und den Wandel von Kosenamen. Von Algenarsch über Schnuckiputzi bis zu Zwuckelstorch. Und es sind nicht nur Liebeserklärungen und Hochzeitsvorbereitungen schriftlich festgehalten. Es finden sich auch Streit- und Trennungsbriefe im Archiv. An ihnen können die ForscherInnen zum Beispiel ablesen, wie Konflikte geklärt wurden.
Wir haben natürlich auch Briefe aus Affären, oder Briefe einfach, wo eine heimliche Liebe gelebt wurde. Auch Briefe früher aus einer Zeit, wo es vielleicht gesellschaftlich nicht anerkannt war, wenn zwei sich geliebt haben.
Wir haben auch noch ein Konvolut, wo es um eine deutsch-deutsche Liebe geht, wissend, dass die Stasi mitliest. Das haben wir noch nicht ausgewertet. Das ist auch so ein Riesending. Einfach diese Geheimcodes. Das ist eine interessante Sache. Aber da muss man sich dann wirklich lange damit beschäftigen.
weiß Carla Krohn. Die Fülle an Liebesbriefen und Karten aus 3 Jahrhunderten ist ein kostbarer Schatz, den bisher nur wenige zu Gesicht bekommen haben.
Es war schon Gänsehaut, also es war toll, ja.
Bemerkt Sandra Forster, nachdem wir das Magazin mit dem Liebesbriefarchiv verlassen haben. Sie hat zum ersten Mal die Liebesbriefe im Original gesehen. Sandra Forster ist eine von rund 20 BürgerwissenschaftlerInnen, sogenannten Citizen Scientists, die am Forschungsprojekt Gruß und Kuss – Briefe digital – BürgerInnen erhalten Liebesbriefe mitwirken. Im April 2021 ging es an den Start und wird von der TU Darmstadt unter der Leitung von Professor Andrea Rapp koordiniert, im Verbund mit der Universität Koblenz. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Digitalisierung von Kulturgut.
Die Digitalisierung ist für uns ja ein wichtiger Aspekt, um weiter mit den Briefen zu forschen, aber natürlich auch, um sie zu sichern, zu erhalten und bekannt zu machen. Und für uns war jetzt in diesem Zusammenhang ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir sagen, also die Citizens, die Bürgerinnen und Bürger, sind ja eigentlich schon beteiligt an unserem Liebesbriefarchiv, indem sie uns ihre Materialien, ihre Briefe zur Verfügung stellen. Und dann war es ganz folgerichtig, dass wir gesagt haben, aber wir wollen diese Leute, die Kulturträgerinnen, eigentlich noch weiter beteiligen, indem wir sie also wirklich integrieren in unsere Forschung und gemeinsam mit ihnen forschen.
Für Sandra Forster ist es die erste Berührung mit wissenschaftlicher Arbeit. Sie selbst hat nie studiert. Corona-bedingt waren die Einführungsworkshops, die sogenannten Liebesbriefsprechstunden, bisher nur online möglich. Dennoch war Sandra Forster gleich begeistert dabei, als es darum ging, den eingescannten, handgeschriebenen Briefwechsel eines deutsch-polnischen Liebespaares abzutippen.
Das war so das erste Konvolut, die ersten 5 Briefe. Dann kam aber ein anderes Konvolut und dann hatte ich aber auch darum gebeten, könnte ich da vielleicht weitermachen, weil es ist ja schon spannend. Wie geht es mit den 2 weiter auch, ne? So auf diese Distanz, kriegen sie sich, kommen sie irgendwann zusammen? Also es ist schon zeitaufwendig, sich wirklich hinzusetzen und konzentriert daran zu arbeiten, aber macht Spaß.
Die Koblenzer und Darmstädter ForscherInnen erhoffen sich auch Impulse von den BürgerwissenschaftlerInnen, was die weiteren wissenschaftlichen Fragestellungen betrifft. Nach 3 Themenclustern werden die Briefe bisher klassifiziert: Liebe auf Distanz in der Mitte des Lebens, der Reiz der heimlichen Liebe und Liebe in Krisen und Konflikten. Andrea Rapp.
Wir hatten da ein bisschen die Corona-Zeit im Blick, wo ja auch viele Paare getrennt waren, wo man sich nicht sehen konnte. Und wir den Eindruck hatten, dass dieses Thema auch eine gewisse Aktualität hat. Und wenn diese Briefe aufbewahrt werden, dann sieht man eben, wie wichtig das ist, dass Menschen diese Zeit verarbeiten durch das Kommunizieren, das schriftliche Fassen und so weiter und sich gegenseitige Versichern.
Die Koblenzer Liebesbriefsammlung bietet viel Forschungspotenzial in sprachwissenschaftlicher, genauso wie in historischer und sozialwissenschaftlicher Hinsicht. Welche gesellschaftlichen Normen spiegeln sich in den Briefen wider? Wie wird über Gefühle kommuniziert? Welche Rolle spielt die Familie bei der Anwandelung? Welche Widerstände müssen die Liebenden überwinden? Auch wie man sich diesem privaten Kulturgut auf ethische Art und Weise nähert und wie man es digitalisiert, lasse sich an dem Material gut zeigen, betont Andrea Rapp. Und es ist der Darmstädter Wissenschaftlerin wichtig, dass mit dem authentischen Liebesbriefmaterial die Alltagsgeschichte gewürdigt wird.
Dass es eben nicht nur um diese großen Meistererzählungen geht, also dass man nicht nur die Geschichte großer Männer betrachtet und die Sprache des Kanons betrachtet, sondern eben wirklich das, was wir alle tagtäglich tun und das wissenschaftlich aufarbeitet.
Wenn Sie sich vorstellen können, auch eine Bürgerwissenschaftlerin zu werden, die Liebesbriefe für das Projekt Gruß und Kuss unter die Lupe nimmt, können Sie sich gern beim Koblenzer Liebesbriefarchiv melden. Übrigens ganz leicht zu finden im Internet. Mit den Liebesbotschaften endet nun aus Kultur- und Sozialwissenschaften für heute. Gleich hören Sie die Jazz Facts. Viel Freude auch dabei wünscht Ihnen Bettina Köster. Haben Sie noch einen schönen Abend.